ARD.
Hello everyone und herzlich willkommen zu die letzte Folge vor der Wahltag von Amerika. Wir müssen reden. Ich bin Jeffrey Bourguignon und ich bin in Hamburg.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen, und ich bin in Washington DC, weil wir die Tagesthemen am Wahltag und am Tag danach aus der amerikanischen Hauptstadt schicken. Und ja, Jeff, ich kann es kaum fassen, dass es jetzt nach all dieser Vorarbeit, nach all diesem Anlauf und den letzten Wochen, Tagen und Monaten jetzt tatsächlich morgen soweit ist, der Wahltag in den Vereinigten Staaten. Und heute, es ist Montag, der 4. November, läuft ja dann auch endlich unsere Doku von Birgit Werke und mir im Ersten um 20.15 Uhr. Wirklich nochmal Trump-Amerika. Und ja, von dem, was ich dir berichten kann, Jeff, hier aus den USA, man kann es nicht sagen, ob es wirklich wieder Trump wird oder doch die erste Präsidentin des Landes, Kamala Harris. Es ist wirklich, die letzten Umfragen sind so nah beieinander in den Swing States. Es ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Rahmen der Fehlertoleranz. Man kann es nicht wirklich belastbar sagen. Allerdings, nachdem in der vergangenen Woche, so das war mein Eindruck, als ich hier angekommen bin, da hatte so ein bisschen Donald Trump ein bisschen mehr so Aufwind gefühlt in den Umfragen. Jetzt scheint übers Wochenende, so kurz vor der Wahl, tatsächlich Kamala Harris wieder so ein bisschen Boden gut gemacht zu haben, aber wirklich belastbar ist es nicht. Wie fühlst du dich denn, Jeff, angesichts dieses engen Rennens?
Genau wie du sagtest, man hat wirklich keine Ahnung, aber wegen die neue Umfrage bin ich ein bisschen statt cautiously optimistic oder vorsichtig optimistisch, bin ich mehr so nauseously optimistic. Ein bisschen Schmetterling in Magen oder also komisches Gefühl. Also ich glaube, ich bin einerseits wie viele andere, ich höre von vielen Freunden, ich wünsche mich, dass es einfach vorbei ist, weil ich kann es nicht mehr aushalten. Diese ganze Build-up, wer gewinnt, wie wird das sein, was passiert nach der Wahltag und weiß ich nicht, Ingo, aber ich höre eine Minute von einer Freundin zum Beispiel, sie geht Tür zu Tür in Pennsylvania, in ihrer Heimatstadt New York und sagt, dass sie ist total optimistisch nach diesem eigentlich zweites Wochenende in der Gegend und sagt, dass die Leute sind begeistert, die meisten haben schon gewählt, die haben Harris-Schilder, die sind wirklich nicht nur überzeugt, aber sie sind begeistert. Dann höre ich von einer anderen Freund, der ist Journalist unterwegs in Virginia und er sagt, dass er hat ein böses Déjà-vu-Gefühl von 2016 und das macht mich dann wieder Sorgen. Also es ist alles einfach ein Gefühl. Ja. Wenn Leute erinnern, wir haben am Anfang der Wahlkampfzeit kurz vor der Iowa Caucus mit Freunden in Iowa gesprochen.
Ja.
Julie und Barry. Und Julie war für Biden in dieser Zeit und Barry war für Nikki Haley. Und die beiden haben mich eine neue Umfrage geschickt von einer bekannten Journalistin in Iowa. Und sie sagt, dass wegen der Umfrage, die neueste da, dass Harris liegt vorne in Iowa, dass für unvorstellbar war, aber die beiden sind auf jeden Fall ganz begeistert von der Nachricht und das hat die echt motiviert und sprechen auch mit Freunden und Familie und versuchen alle zum Wahllokal zu bringen, weil der Gewinner wird die meisten Leute zum Wahllokal schicken können und der Turnout, das ist die große Frage, wer überzeugt mehr Wähler?
Ja, also es wird auf jeden Fall, die Projektionen sind so, dass es wieder eine große, große Wahlbeteiligung geben wird, so also ähnlich wie 2016, wo ungefähr 60% der Wahlberechtigten abgestimmt haben oder vielleicht auch 2020, da haben sogar zwei Drittel der Berechtigten abgestimmt. Also es wird sehr viel Mobilisierung dabei sein. Und man darf auch nicht vergessen, wir gucken mal auf diesen Wahltag, der Dienstag, immer der erste Dienstag im November. Aber eigentlich ist es nicht der Wahltag, sondern ist der Wahlschlusstag, wenn man so will. Denn das ist ja anders als bei uns. Wir haben zwar auch Briefwahl, aber dieses Early Voting ist halt echt so ein Thema, dass halt die viele Wahllokale schon Tage, Wochen, manchmal schon vorher auf sind und man dann seine Stimme abgeben kann, weil es vielleicht auch ein bisschen bequemer ist als an dem Dienstag, wo man ja oft arbeiten muss oder so und vielleicht dann anderswo ein Fenster hat. Und bislang haben bereits 75 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner Early Voting gemacht, also ihre Stimme schon abgegeben. 75 Millionen, also ist fast so viele wie Bundesbürger wir haben in Deutschland, also nicht ganz, aber trotzdem. Und ich finde es aber schwer zu deuten, was es bedeutet. Für wen ist das besser, für welche Seite? Ob jetzt eben mehr Demokraten vielleicht an die Wahlurnen gegangen sind oder jetzt eben die Republikaner mehr. Ich finde, es ist ein bisschen, du hast jetzt eben unsere Freundin hier in Washington, die in Pennsylvania Wahlkampf gemacht hat, von Tür zu Tür angesprochen. Das ist richtig, war ja auch in Pennsylvania vergangene Woche nochmal für die Tagesthemen für einen Beitrag unterwegs. Man sieht hier und da schon Schilder, wo man sie vielleicht nicht erwartet hätte im ländlichen Pennsylvania. Aber gleichzeitig, ich finde, es kommt echt drauf an, wo man hingeht und mit wem man spricht. Die Begeisterung auf der anderen Seite gibt es nämlich genauso. Oder beziehungsweise den Enthusiasmus, wählen zu gehen oder eben die Stimme dann für Trump abzugeben. Ich habe mit jungen Wählerinnen und Wählern auf einem College Campus in der Nähe von Philadelphia da gesprochen. Junge Republikaner, die waren so fired up, also alle mit ihren roten Kappen. Das war schon eben auch, wo ich dachte, oha, wenn das die Stimme der jungen Wählerinnen und Wähler ist, die ja eher lethargischer wählen als der Rest des Landes und nicht so sehr an die Wahlurnen gehen, dann ja, dann sieht das wieder gut aus für Trump. Insofern, es ist wirklich schwer zu sagen, in welche Richtung es geht. Aber was du gerade sagtest, Jeff, diese neueste Umfrage für Iowa, dass da vielleicht Harris vorne liegen könnte, ja, das hat ja auch für Schlagzeilen gesorgt. Gestern Abend, kurz bevor ich hier schlafen gegangen bin, habe ich das auch nochmal gehört. Aber ich würde darauf auch jetzt erstmal nichts wetten unbedingt. Heute werden beide Kandidaten nochmal Vollgas geben. Ich glaube, Trump ist in drei verschiedenen Swing States. Pennsylvania ist der Swing State, auf den Harris sich konzentriert. Sie ist heute, glaube ich, nur in Pennsylvania unterwegs.
Also alle versuchen, alle rauszubringen in die letzten paar Tage, letzte Minute. Also die Umfragen gehen nach oben und nach unten. Und ich habe auch ein paar gesehen, wo Trump zum Beispiel liegt weit nach vorne. Aber die waren konservative Thinktanks, die haben sowas rausgebracht. Und dann muss man sich fragen, woher kommt die Umfragen? Also manche denken, dass es kann sein, dass Harris hat einen kleinen Bump, einen kleinen Schub in die Umfrage wegen die Auftritt in Madison Square Garden vor einer Woche. Wie wir gesehen haben, J-Lo, Jennifer Lopez, war auf die Bühne mit Harris in Nevada und hat ganz doll gesprochen von, wie stolz sie ist, dass ihre Eltern und Familie stammen aus Puerto Rico und wie beleidigt sie war und wie alle sein soll. Und warum sie für Harris wählt. Und man weiß nicht, das hat auch viele andere Puerto Ricans und Latinos mobilisiert. Wie wir wissen, also Pennsylvania, der wichtigste Swing State, hat sogar 150.000 Puerto Ricans. Also das ist eine Wahlgruppe, der ja könnte stark mobilisiert sein nach diesem Auftritt von der Comica. Da hat Puerto Rico eine schwimmende Mühlinsel genannt.
Beim Auftritt für Donald Trump, wobei man dazu sagen muss, kurz darauf hat ja dann Präsident Joe Biden etwas gesagt, was dann die Republikaner so als umgedreht haben quasi, als hätte er die Anhänger von Trump als Müll bezeichnet. Also,
und deswegen war Trump unterwegs in meiner Heimatstadt Green Bay in einer Mülllastung, wie sagt man?
Ein Dumptruck, ja, der hat sich in einen Mülllaster gesetzt. Mit so einer orangefarbenen Warnweste ist er damit auch aufgetreten und hat es natürlich gleich in Munition, in Wahlkampfmunition umgemünzt und genutzt. Aber ich glaube, das sind so diese letzten Meter, da könnte, was auch immer sie sagen, plötzlich vielleicht noch den einen oder anderen umstimmen. Wobei, wie gesagt, du sagst es ja auch immer, Jeff, man kann sich gar nicht vorstellen, wer jetzt zu diesem Zeitpunkt noch unentschlossen ist, wer wirklich in die Wahlkabine geht und sagt, sie oder ihn. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen.
Das ist, erinnere mich ein bisschen an einen Artikel, eigentlich von 2008, glaube ich, von David Sedaris, eine ganz berühmte Schriftsteller in die Staaten. Und er hat einen Artikel über Unentschieden und Wähler geschrieben damals und hat gesagt, dass unentschieden in diesem Wahlkampfjahr zu sein, ist wie im Flugzeug zu sitzen und der Flugbegleiter kommt und sagt, was willst du essen? Lieber eine Hühner oder eine Pile of Shit mit Shards of Glass? So scheiße, Hundefleisch mit Glasstückchen drin. Und dann du fragst, ja, wie ist der Hühnerfleisch gekocht? Also es ist ein bisschen so, es ist schwer zu glauben, dass man unentschieden sein kann, aber es geht tatsächlich. Und deswegen, wer weiß, was beeinflusst diese Wähler? Wir haben auch gesehen, nicht nur J-Lo, aber LeBron James, der König, King James. Und er ist ganz stark ausgekommen gegen Trump und hat Harris unterstützt. Ob das zum Beispiel noch eine große Unterstützung, vielleicht nicht so groß wie Taylor Swift, aber trotzdem vielleicht für junge Männer, für schwarze Männer. Also ist das irgendwas, das könnte die dann tatsächlich beeinflussen. Aber also wir haben nur noch ein paar Stunden, bevor alle wählen gehen und es ist auf jeden Fall kaum zu glauben, dass man unentschieden ist. Ich weiß, dass mein Vater hat nicht nur schon entschieden, aber hat auch gewählt.
Er hat schon gewählt, ah ja, okay.
Er hat gewählt, er hat mich geschrieben, ja, weil ich habe auch gefragt, ob ich könnte in diese letzten paar Stunden ihn überzeugen, aber er hat schon, er hat auch gesagt, dass er hofft, dass Wähler überlegen, Harris' ganze Fehler von die letzten 4 Jahre und ihre Verantwortung dafür und nicht was Trump sagt. Und klar, ich sehe das ganz anders, aber ich finde das, wie so häufig mein Vater und mit vielen Trump-Wähler, also wir sehen das, was er sagt, zum Beispiel, dass wenn die Demokraten gewinnen, dann ist der USA fertig, sagt er, dann ist das Geschichte von unserem Land komplett zerstört und vorbei. Und ich sehe das 180 Grad andersrum insofern. Aber wir sehen beide das Gefahr, aber wir sehen einfach, wer gefährlich ist, gar nicht gleich und das Gegenteil eigentlich.
Aber das ist genau der Punkt. Deswegen ist es ja auch so eng, ne? Weil so wie du und viele Demokraten zu einer Präsidentschaft Trump stehen, stehen halt eben auch die andere Seite zu einer Präsidentschaft von Kamala Harris. Also die eine Seite sieht jeweils in der anderen Seite eine Gefahr für die Demokratie oder für die Zukunft des Landes. Diese fast schon existenzielle oder Existenzangst für die Zukunft dieses Landes, die habe ich so bislang, glaube ich, noch bei keiner Wahl gespürt. Und das war ganz interessant. Ich habe auch junge Wählerinnen und Wähler hier an der American University in Washington interviewt und war da für einen Tagesthemenbeitrag ganz in der Nähe von wo wir früher damals gewohnt haben. Das war auch sehr nett, hier mal wieder in einer alten Nachbarschaft unterwegs zu sein. Eine Studierende, die sagte etwas, was ich ganz interessant fand, die sagte, naja, seit ich politisch denken kann, und die war 20, glaube ich, oder 21 vielleicht, also sprich seit vielleicht nicht mal 10 Jahren oder so, aber seit ich politisch denken kann, ist Politik in den USA immer so. Und das fand ich ganz interessant, weil ich mich schon noch daran erinnere, wie es vielleicht mal früher war. Und sie sagte, ja, wir kennen es gar nicht anders, als außer es geht immer um die Existenz des Landes. Und sie sagte auf jeden Fall, Anxiety überwiegt Enthusiasm. Also die Angst oder die Sorgen vor dem Ausgang dieser Wahl überwiegen die Vorfreude, endlich, sie ist, glaube ich, sogar Erstwählerin gewesen, also zum ersten Mal wirklich auch wählen zu können. Also insofern, das ist schon eine angespannte Lage, aber ich glaube auch viele, die ich hier treffe in Washington und Umgebung, sagen, oh, thank God, it's gonna be over soon. Hoffentlich, also hoffentlich ist diese Wahl, dieser ganze Zirkus in Anführungsstrichen, dann auch endlich vorbei. Wobei, wir wissen es nicht. Es kann ja auch sein, dass es jetzt noch tagelange Hängepartie wird, ne?
Das kann gut sein sogar. Es würde tatsächlich vielleicht länger dauern, besonders in manche Swing States. Also jedes Bundesstaat hat seine eigene Regeln und manche fangen erst an, die Wahlzettel zu zählen am Wahltag selber, obwohl Early Voting oder Briefwahl hat schon vor 3-4 Wochen angefangen. Also es kann länger dauern, besonders weil es so knapp wird. Und das heißt, dass jeder Wahlzettel wird gezählt und das dann dauert länger. Es kann sein, dass weil es so knapp ist, ein oder der andere Kandidat wählt eine Nachzählung und das dauert dann auch länger. Und wir hören schon in mancher Ort, dass Trump hat schon über sein Truth Social geschrieben, dass es gibt Wahlbetrug in Pennsylvania. Wir hören schon, dass Leute sammeln Fälle, wenn Leute sagen, dass es gibt Wahlbetrug, ob das wirklich stimmt oder nicht. Und dass es kann gut sein, dass manche Fälle gehen dann vor ein Gericht. Und wenn das so ist, dann kann das Tage, wochenlang dauern. Wir wissen noch nicht. 2000 hat es länger gedauert bis Dezember, bis wir Antwort von der obersten Gerichtshof bekommen haben. Also das kann dieses Mal wieder sein. Was wir hoffen dieses Mal ist, dass es ruhig bleibt. Also wenn es länger dauert, dann es gibt mehr Zweifel um der Ergebnis und mehr Leute denken oder glauben, was die lesen online zum Beispiel oder was die hören. Und wenn es länger dauert, dass es gibt eine große Möglichkeit vielleicht, dass jemand hat sich reingemischt. Also zum Beispiel nach Hurricane Milton in die Staaten sind Leute sehr bewaffnet, dass Angst ist, dass jemand könnte oder irgendwelche Gruppe könnten dann irgendwas ausdenken selber. Und wie Trump schon selber gesagt hat, we have to fight, fight, fight. Und wenn nicht, dann haben wir kein Country mehr. Also kann sein, dass Leute nehmen das wie am 6. Januar aus dem Herzen. Und das ist für mich, glaube ich, der schlimmste Fall, was passiert.
Ja, für das Land tatsächlich wäre es am besten, wenn irgendwann spät am Dienstagabend, morgen Nacht irgendwann eine Entscheidung tatsächlich klar wäre, die eine oder die andere Richtung. Und wer weiß, das kann vielleicht auch so kommen. Also es kann sein, dass die Umfragen dann doch irgendwie so verdreht sind oder so ungenau oder die Leute dann doch anders wählen, als sie in Umfragen vielleicht angegeben haben.
Ja, aber wenn es tatsächlich für Harris geht, dann kann ich vorstellen, dass Trump-Unterstützer würden das Ergebnis nicht akzeptieren. Wir haben das schon selber gehört von meinem Vater. Insofern, auch wenn ein schnelles Ergebnis kommt, es bedeutet nicht, dass alles ruhig bleiben wird.
Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt auch in Pennsylvania wieder gehört von Anhängern von Trump, die gesagt haben, und es basiert alles darauf, dass 2020 eben in ihren Augen ein gestohlener Wahlsieg war. Und dass hier eine Frau, die ich da interviewt habe, gesagt hat, also wir sind schlafen gegangen am Dienstagabend, dem Wahlabend, und da lag Trump ganz weit vorne. Und dann wachen wir auf und dann soll irgendwann nachts um 4 oder so plötzlich Biden wieder vorne gelegen haben. Das ist doch irgendwie komisch. Ich sage, na gut, aber wenn es so war, es gibt ja keine Beweise, dass da irgendwas, und das hat ja vor Gericht immer nicht standgehalten, diese Vorwürfe. Und man könnte genauso gut sagen, 2016 sind die meisten Demokraten schlafen gegangen und haben gedacht, das hat Hillary Clinton ja wohl sicher gewonnen. Da gibt es auf keinen Fall eine Möglichkeit, dass Trump das gewinnt, und sind dann aufgewacht mit Donald Trump als neuen Präsidenten.
Die meisten Europäer auf jeden Fall.
Ja, gut.
Ich habe 1000 Nachrichten bekommen, also gegen 2-3 Uhr morgens, von Leuten in Deutschland und Europa, ja. Die haben gesagt, was ist gerade passiert? Aber
die sagte eben auch, und dieses Mal wieder, there's no way, die sagen, das kann nur Trump gewinnen, der ist so stark und wir müssen so einen Wechsel haben, die können sich nicht vorstellen. Und das ist natürlich, kann mir auch vieles in der Politik manchmal nicht vorstellen, aber es ist immer die Realität. Und daraus füttert sich halt dieses Unwohlsein mit Blick auf den Ausgang dieser Wahl, weil das so in der Schwebe liegt, was danach passieren könnte.
Ja, das ist das Problem. Es ist der Realität nur, wenn man glaubt, dass das Prozess frei und fair ist. Aber wenn man glaubt, schon bevor das angefangen hat, dass es gibt Wahlbetrug und das ist nicht fair, das ist irgendwas schief, das läuft da in der System, dann ist es egal, wie es läuft und wie schnell der Ergebnis ist. Und nochmal, also wie du gesagt hast, wenn Leute haben schon das Gefühl, dass in 2020, die haben das große Lüge von Trump geglaubt und glauben tatsächlich, dass er der echte Gewinner war. Und das passiert dann zweimal. Dann kann man auch vorstellen, warum, wenn die das wirklich glauben, warum Leute total wütend sein würden oder aufgeregt würden. Aber was das bedeutet, wie das dann Leute motiviert zu tun, zu machen, das ist, was ich Angst vor habe.
Ja, gestern Abend hat hier auch eine Aussage von Trump bei einer Veranstaltung gestern noch auf dem Wahlkampf-Endspurt für Aufsehen gesorgt, wo er sagte, vielleicht hätte ich damals 2020, I shouldn't have left, vielleicht hätte ich das Weiße Haus einfach nicht räumen sollen und hätte da sitzen bleiben sollen. Ich meine, man mag sich gleich ausmalen, was passiert wäre, wäre dann irgendwie der Secret Service, hätte die dann rausgetragen gekommen oder was auch immer. Ja, aber so ist die Ausgangslage am Vorabend dieser Wahl, die ja auch solche Auswirkungen nicht nur auf dieses Land hier hat und haben wird, sondern eben auch auf uns in Deutschland und in Europa. Vielleicht an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die Doku, wer sie heute Abend live im Ersten gucken möchte, um 20:15, wirklich nochmal Trump-Amerika von Birgit Berke und mir. Und da ist dieser Disput zwischen dir, Jeff, und deinem Papa Paul auch nochmal prominent, eine wichtige Szene. Ich stehe wieder nur in der Küche daneben und schnibbel Zucchini. Das letzte Mal habe ich Salat geputzt.
Ja, ich muss sagen, ich habe schon gesagt, unsere Zuhörer und die Zuschauer von der Film wissen auch schon die Gedanken von meinem Vater, was seine größte Sorge sind und so weiter. Aber deswegen reagiere ich nicht so auf seine Kommentare zu der Wirtschaft oder Einwanderungspolitik. Aber wenn er redet über Wahlbetrug, das regt mich total auf. Ich glaube auch, dass andere Leute würden auch so reagieren. Aber das ist die eine Sache, wo ich wirklich denke, dass mein Vater ist ein intelligenter Mensch und das ist ziemlich transparent, was Trump macht mit die ganze Wahlbetrug, Lüge und so weiter. Und finde ich, das ist eher zu intelligent, das zu glauben und nicht mehr kritisch zu sein. Und deswegen regt das mir so total auf. Also.
Ja, also wer diese Szene noch nicht gesehen hat oder noch sehen möchte, wirklich nochmal Trump im Ersten um 20:15 heute oder in der Mediathek natürlich jederzeit abrufbar. Und da freuen wir uns auch über Klicks. Ja, aber soweit nochmal, wie gesagt, unser kleiner Gruß aus Washington und aus Hamburg. Wir entschuldigen oder bitten zu entschuldigen die Tonqualität. Wir haben etwas technische Probleme gehabt, dass es nicht ganz so sauber wie gewohnt ist. Das ist jetzt quasi für diese transatlantische Folge. Wir versuchen das bis Mittwoch in den Griff zu kriegen, denn dann wollen wir uns nach dem Wahltag auch nochmal kurz melden mit einem kurzen Update, mit Reaktionen hier aus der Hauptstadt in Washington und auch wie du die Wahlnacht verbracht hast, Jeff. Aber für heute, ich starte hier mehr oder weniger jetzt erst in den Tag. Wir gehen gleich zum Weißen Haus raus, wo ich dann heute Abend für die Tagesthemen auch schalten werde. Und durch die Zeitverschiebung, wir sitzen ja hier an der Ostküste 6 Stunden zurück. Wir haben erst am vergangenen Wochenende, am Samstag auf Sonntag, die Uhren auf Winterzeit zurückgestellt. Da hatte ich also eine Stunde mehr Schlaf. Aber die werde ich auch, glaube ich, gut brauchen in den kommenden 1-2 Tagen. Ist hier eine Menge los und viel zu berichten. Und ja, aber ich bin auch sehr gespannt und auch froh, dass es jetzt endlich soweit ist. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja, wir alle gucken sehr gespannt über den Teich oder auf das Weiße Haus oder auf das, was hier so passiert. Jeff, es wird eine lange Nacht, auch für dich, oder?
Auf jeden Fall. Also erstmal heute Abend. Wir gucken auch gespannt auf der Film live im ersten. Ich zusammen mit Birgit Wanke und seinem Team, Ingo. Und
genau, das ganze Team. Fabian Teichmann, der Cutter, ist dabei. Martina Sprengel, die Producerin. Ben Bolz, der Redakteur vom NDR. Also, es wird, ich bin leider nicht dabei. Ich wäre gerne dabei bei der Watch Party heute Abend.
Im Herzen bist du dabei.
Alles klar. Dann also euch viel Spaß heute Abend. Und dann melden wir uns auf der anderen Seite sozusagen dieses Wahltags am Mittwoch. Und bis dahin sagen wir Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
Bis dann.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. In dieser Staffel tauchen wir noch tiefer ein in diese Welt, nehmen euch mit auf geheime Missionen, decken tödliche Machenschaften auf und zeigen auch, wie sie manchmal das Schlimmste verhindern. Und wie immer gibt es zu jedem Fall ein Gespräch, unsere Hintergrundfolge zu dieser Welt, von der ihr eigentlich gar nichts wissen solltet. Dark Matters in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.